Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann.
Moin zusammen, herzlich willkommen hier bei Skagil, skaliert agilisieren mit Matthias, also mir. Heute mal wieder ein tolles Fachgespräch mit einer ganz tollen Type. Und zwar, wer es nicht weiß, ich bin absoluter Anstoß- und Bundesliga-Manager-Fan, habe das als Jugendlicher nächtelang mit meinem besten Freund Björn auch gespielt. Grüße gehen raus an dich. Und 20 Jahre später habe ich im Cowork-Hit in Solingen, Grüße gehen hier raus an Phil Derichs und sein Team, einen Menschen kennengelernt, den ich heute hier habe, der das Ganze auf die reale Welt übertragen hat. Das heißt, damals haben wir uns überlegt, boah, wäre das cool, wenn wir einen Fußballverein so in live mal steuern könnten. Und er hat das einfach mal gemacht. Wer das ist, erzähle ich jetzt. Es ist Patrick Bauer. Herzlich willkommen, dass du bei mir im Fachgespräch bist.
Matthias, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Super. Also Patrick, wie alle meine Fachgesprächspartner hast du jetzt so 15, 20 Sekunden die Zeit zu nutzen für eigene Propaganda. Das heißt ganz schnell, was bietest du an? Wer ist deine Zielgruppe und wie können wir dich erreichen?
Ja, wir machen Fans zu Online-Managern und bringen Vereine und Sportfans wieder näher zusammen. Das Ganze machen wir im Fußball, das machen wir aber auch im E-Sport, überall da, wo Teams zusammenarbeiten und ne, die eben auch Management brauchen. Das Ganze ist verfügbar unter esport-manager.com oder eben unter dein-club.de. Man findet mich bei LinkedIn. Da ist ganz wichtig, Bauer ohne E zu schreiben. Patrick Bauer. Ich freue mich, wenn der ein oder andere mal nachguckt und mich findet.
Super, vielen, vielen Dank. Ja, dann wollen wir natürlich heute auch ein bisschen darüber wissen, wer ist eigentlich die Person Patrick Bauer. Da hast du jetzt auch mal so, ich sag mal, 60, 90 Sekunden Zeit, mal so ein bisschen was zu erzählen. Ja, heute habe ich natürlich auch die Kinder hier, das heißt, ich schneide nichts, das ist Homeoffice real, ja, weil meine Ex-Frau hat nämlich einen neuen Job und deswegen habe ich die Kinder jetzt eine Woche und der kleine Fiete möchte so ein bisschen Schokolade haben. Aber lieber Patrick, erzähl du doch schon mal unserem Publikum, wer du bist.
Ja, passt ganz gut. Ich bin Patrick, 36 Jahre alt, komme aus Remscheid und habe auch einen kleinen Sohn, 8 Jahre alt, den Felix. Und Felix und ich spielen oder bauen in unserer Freizeit gerne Lego. Ich bin gerade dabei, mit ihm Schloss Hogwarts zu bauen von Harry Potter mit über 6000 Steinen. Das ist gerade eine gute Beschäftigung. Ansonsten beschäftige ich mich viel mit Fußball. Fan des 1. FC Köln. Ich hoffe, dass jetzt nicht der ein oder andere Hörer auf einmal aufhört, weiter zu folgen.
So, damit ist das Gespräch zu Ende. Als Leverkusen-Fan ist, ich bin ja als Agile Coach tolerant, aber irgendwann muss auch mal die Intoleranz anfangen.
Ja. Ich brauche nicht bis jetzt. Wir machen trotzdem einfach weiter. Ja?
So, wir machen einfach weitermachen.
wir ignorieren die letzten Sätze von mir. Genau, und ansonsten ist vielleicht für mich oder über mich noch wichtig zu wissen, ich habe die letzten 15 Jahre in einem Unternehmen verbracht, in Deutschlands größtem Anbieter für berufliche Neuorientierung, war dort zuletzt Managing Director und auch Partner und hatte dort den Auftrag, Karriereberatung zu digitalisieren und habe da tatsächlich eine Karriere-App entwickelt und habe mich in dem Kontext viel auch mit dem Thema Selbstverantwortung, Selbstmanagement, wie sollen Karrieren stattfinden, wie will ich gerne arbeiten, mit auseinandergesetzt. Und dann kommt man natürlich auch an solchen Dingen wie dem Prinzip Augenhöhe und auch der agilen Arbeitsweise, die ja ne, für eine modernere Unternehmensführung steht und für eine modernere Arbeitsweise steht, kommt man natürlich nicht drum her. Und so sind auch Berührungspunkte entstanden.
Oh, cool. Denn grundsätzlich bist du ja, wenn man so denkt, aha, der macht irgendwie, macht Fans zu Entscheidungsträgern für Fußballvereine, denkt man jetzt am Anfang nicht, was hat der mit Agilität zu tun. Aber, liebe Zuhörerinnen, es ist ja so, dass wir, ich weiß nicht, wann ich diese Folge ausstrahle, ob das noch kommt oder ob es schon gewesen ist. Es gibt ja beim Scaled Agile Framework, gibt es das Prinzip Nummer 9, ja, Decentralized Decision Making, also Dezentralisierung von Entscheidungen. Da erkläre ich auch, warum das Sinn macht und warum das wichtig ist. Und darüber haben wir uns dann nicht über die gemeinsame Leidenschaft für einen Fußballverein kennengelernt, denn das ist das, als er mir das erzählt hat, wo ich nur dachte, geil, da kann man noch viel, viel mehr mitmachen. Und das wird er uns heute alles erzählen. Denn, lieber Patrick, jetzt geht es darum, was genau, wie bist du dazu gekommen, was machst du damit, was bewirkt das? Und also wenn ich jetzt Entscheidungen für einen Verein treffen würde, wie zum Beispiel den ersten FC Oeln oder die Bauern München oder den glorreichen TSV Bayern nur für Leverkusen, das will doch keiner, also jetzt mal ohne Spaß, also gerade in so, ich kenne ja auch so einen Kreisklasseverein, also ich meine, da muss ja der selbst Jupp Heynckes müsste in der Kreisklasse Z in Hintertupfingen, müsste ja den Vorstandsvorsitzenden noch kurz vor der vom Spiel anrufen und fragen, dürfte ich denn diese Aufstellung so dem Schiedsrichtergespann abgeben oder gibt es dort noch Einwände? Also ist für mich ein sehr patriarchal, du weißt, was ich meine, ich habe gerade einen halb Sprachfrosch, also ein sehr, sehr rigides, autokratives System, was da passiert.
Absolut. Also ne, das ist auch tatsächlich einer der zentralsten Punkte, den wir uns gegenüber sehen, wenn wir mit unserem Konzept auf Sportvereine zugehen. Sportvereine sind grundsätzlich eher hierarchisch geprägt, ja, und sind auch tatsächlich häufig so geführt, dass halt Menschen dort Rollen übernehmen, die auch gerne einfach diese mächtige Position innehaben, Vereinspräsident zu sein oder ne, Vorstandsvorsitzender eines Vereins zu sein. Grundsätzlich ist unser Ansatz so, dass wir, ne, kommend eben aus dieser Welt der Fußballmanager-Spiele, dass wir sagen, wir sind Fans von Schwarmintelligenz. Wir glauben, dass halt Fans Menschen sind, die sich sehr intensiv mit einer Materie auseinandersetzen. Also, ne, wenn ich Fußballfan bin, dann und wirklich richtig leidenschaftlicher Fan bin, dann weiß ich eine ganze Menge über den Verein, aber auch über den Sport, über die Gegner und so weiter und so fort. Das heißt also, ich bin erstmal schon mal per se Wissensträger. Das heißt, das können wir schon mal unterstellen, ich kenne mich mit der Materie aus. So, und wenn ich bei unserem Konzept zum Manager werde, bezahle ich sogar Geld dafür. Das heißt also, ich kaufe mich ein, um Entscheidungen treffen zu dürfen. Das heißt,
okay, wo geht das Geld dann hin? Jetzt geht es um Geld, da frage ich dann als ehemaliger ICO-Berater des SAP-Umfeld, wo geht das Geld hin?
Was muss ich zahlen? Zu 80% an den Verein und zu 20% ist das halt Teil unseres, also ne, die 20% sind Teil unseres Geschäftsmodells, mit dem sich unsere Arbeit finanziert. Und letztlich ist es so, dass der Fan, der quasi sich einkauft, ne, die Managerrechte einkauft, wenn man das so sagen will, dass der natürlich als Wissensträger und eben, weil er es bezahlt hat, natürlich auch das Ganze zum Wohle also Entscheidungen zum Wohle des Vereins halt treffen will. Wir klammern jetzt mal bewusst aus, dass es natürlich sowas wie feindliche Übernahmen und so weiter geben kann. Das höre ich in jedem Gespräch. Ja, was ist denn, wenn der Gästefan, ne, jetzt hier die Aufstellung manipulieren will? Das kann man insofern umgehen, als dass, ne, A, man sich immer als Fan für mindestens eine Saison committet und B, ne, natürlich auch, dass, also er muss halt erstmal dafür bezahlen, dass er da eben dann manipulieren dürfte. Ja, und eine Einzelmeinung an der Stelle ist ja auch nicht so relevant, sondern da musste er ja schon versuchen, mit einer großen Truppe zu kommen. Und dann muss er halt wirklich, also dann fließt auch erstmal Geld in den Verein. Also von daher, da gibt es ein paar Schutzmechanismen, die man einziehen kann. Aber das Grundprinzip ist tatsächlich, du bist Fan, du darfst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind, wenn wir jetzt auf Fußball gucken, Dinge wie, wer soll am Samstag aufs Feld? Ja, wer spielt? Ja, das heißt, der Trainer hat ein Vorschlagsrecht für eine Aufstellung, weil der natürlich am nächsten dran ist. Aber die Community hat das Recht, andere Entscheidungen zu treffen. Passiert in der Praxis natürlich häufig nicht, sondern in der Praxis orientiert man sich an dem Kompetenzträger im Verein. Aber ich hätte, wenn ich jetzt, ne, gerade in der Fußball-Bundesliga hat man die Diskussion ganz häufig, ich hätte anders aufgestellt, ne, oder Jogi Löw, ne, ich hätte einen anderen Kader bestimmt. Ne, ich habe jetzt das erste Mal das Recht und die Möglichkeit, das mit umzusetzen. Und das ist auch nichts, was jetzt fiktiv ist, sondern tatsächlich im Moment gibt es einen Verein, den TC Freisenbruch, der genau so geführt wird und der auch genauso die Entscheidungsprozesse dann übernimmt, die durch die Community entschieden werden. Und wie gesagt, da geht es von der Aufstellung über den Bratwurstpreis bis hin zu das Design der Dauerkarte und eben auch Fragestellungen. Jetzt wie im letzten Jahr soll die Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung an die Teammanager zurückgegeben werden, ja oder nein?
Ach cool, das ist ja richtig gut. Das heißt, ich hätte jetzt noch einige weitere Fragen, aber ich glaube, die werden beantwortet, wenn wir mal das Spiel bei Minute null anfangen. Will heißen, der TSV Freisenbruch ist ja jetzt schon mit dem Konzept unterwegs. Wie sind da die Anfänge gewesen? Also wann war der Tipping Point, wo ihr einen Anruf bekommen habt oder wo ihr den Anruf gemacht habt? Wie ist das vor sich gegangen? Also was da passiert? Ihr seid da hingegangen, so Freunde, ihr macht jetzt hier mal schön Geld, 80-20, ja, und dafür dürfen alle mitentscheiden und alle haben sich gefreut und haben singend und tanzend auf den Tischen sind sie abgegangen wie bei der Love Parade? Oder wie was ist da passiert?
Also ich mach das vielleicht etwas zeitnäher noch, weil beim damaligen Prozess war ich selber noch nicht mit involviert. Ich kann dir aber genau berichten, wie das jetzt gerade läuft im E-Sport-Bereich. Okay. Vielleicht das auch noch so ein ganz spannender Ausblick für die Zukunft. Denn im E-Sports gibt es zum Beispiel den FIFA Pro Clubs Bereich. Das ist, ja, wenn du so willst, die digitale Transformation des Fußballs. Und dort gibt es auch Teams, die spielen 11 gegen 11 gegeneinander. Ganz klassisch wie bei einer Fußballmannschaft. Auch wie man das kennt, nur eben an der Konsole. Ja? Und als wir im Sommer das Konzept Dein Club vorgestellt haben auf einer Veranstaltung in St. Gallen, sind wir angesprochen worden und sind gefragt worden, könnt ihr dieses Prinzip nicht auch übertragen auf ein E-Sports-Team? Ja, gesagt, klar, weil das immer da funktioniert, wo demokratische Entscheidungsstrukturen da sind. Mhm. Und wenn du ein E-Sports-Team hast, das genauso funktioniert wie ein Fußballteam, dann können wir das ganz locker übertragen. Und mit der Idee sind wir dann zurückgekommen aus der Schweiz, haben dann tatsächlich uns angeguckt, was gibt es für Pro-Clubs-Teams zum Beispiel im Bergischen Land, und sind dort auf die Stage 5 Elite-Bomber gestoßen, die oder im Kern aus Solingen dann halt sind, und haben uns mit denen zusammengetan und haben denen von der Idee berichtet. Und dann war das tatsächlich faszinierend, weil wir am Anfang gedacht haben, ob da vielleicht, also ne, verstehen die, was wir da machen, und wollen die das auch wirklich und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wie ich mit Victor telefoniert habe, und ne, Victor ist einer der Gründer von Elite Bombern, und der sagte, Patrick, das ist ja mega, so lastet nicht immer jegliche Entscheidungsverantwortung auf meinen Schultern. Na, ich gesagt, okay, was meinst du damit? Sagt er, ja, ich bin Ehrenamtler. So, und ich muss als Vereinsmanager muss ich jede Woche die Entscheidung treffen, wer von den 11 oder wer von den 22 Jungs, die ich im Kader habe, welche 11 dürfen denn am Sonntag aufs Feld oder für die jeweiligen Spiele aufs Feld? Auch wenn es das aktuelle Feld auf der Konsole ist. So, ja. Das heißt, er muss den Leuten erklären, du bist raus, du darfst heute nicht spielen.
Und zwar weil dann kommen wir vom Übertreten herum.
Genau. Und das ist ja, bei jeder ehrenamtlichen Struktur ist das ja immer so. Ja, du musst als Trainer, triffst du die Entscheidung für 11 Jungs, aber gleichzeitig natürlich auch gegen x andere Jungs, die dann eben draußen sitzen bleiben. Und er sagt, in dem Moment, wo ich da die Entscheidung verlagern kann, ohne mich aus der Verantwortung zu stehlen, ja, weil ich muss ja als Trainer trotzdem irgendwie einen Vorschlag machen, wo aber eben tatsächlich auch die Community andere Vorschläge machen kann, entlaste ich mich ein Stück weit. Das sind ganz spannende Perspektiven, weil die gibt es so im Fußball noch nicht, diese Perspektive. Dort kommt das einem Machtverlust gleich. Ja, und hier kommt
das ist ein Machtverlust. Fach. Ja. Und in dem Bereich ja ist das eigentlich schon fast Lebensverlust, würde ich mal sagen.
Weil du die Machtstruktur und Entscheidungsstruktur zu deiner persönlichen, mit deiner Persönlichkeit verknüpfst, oder was ist dein Gedanke dabei?
Ja, klar. Das ist ja manchmal ist das ja gerade in diesen Fußballvereinen, das ist ja so das ist ja auch Status, ne? Das ist ja so.
Absolut, ja.
Ne? Aber jetzt mal ganz kurz zurückgerollt. Also ich weiß ungefähr, was E-Sport ist, aber vielleicht auch nicht so ganz. Was ist genau E-Sport? Das sind diese Verrückten, die jedes Wochenende irgendwie rumdaddeln und nichts anderes können und eh nur Verlierer des Lebens sind, wie einige behaupten. Das behaupten ja einige. Ne? Ich glaube, der ein oder andere von den Bomber, die würden sagen, alles klar, wo wohnt der Kollege, den hängen wir jetzt erstmal an unserer FIFA-Fahne auf. Aber was genau ist jetzt E-Sports? Man sieht das ja auf, ich glaube, Twitch, auf YouTube, wenn da Leute irgendwelche Call of Duty, FIFA spielen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, Brudi, die Grüße gehen raus an Till in Frankfurt, ist ein leidenschaftlicher, so will ich es mal sagen, FIFA-Spieler, der auch irgendwie Tausende von diesen FIFA-Punkten kauft. Also ich bin raus bei FIFA, ich kann das gar nicht mehr. Früher konnte ich das mal. Aber was genau ist E-Sports? Was machen die? Weil du sagtest gerade, da gehen 11 Spieler aufs Feld. Habe ich nicht nur irgendwie einen oder zwei Spieler, die irgendwie dann 11 Spieler steuern? Oder wie ist das dann? Habe ich dann erklär mir das mal.
Also um jetzt den kompletten E-Sport zu erklären, ist sicherlich die Zeit für den Podcast zu kurz. Aber ich glaube, was man sagen kann, E-Sports ist im Grunde der Überbegriff Sport, also der vergleichbar ist mit Sport. Ja, Sport, ja. Können wir alle was mit anfangen. So, ja. Und im Sport gibt es natürlich verschiedene Disziplinen. Und so ist das im E-Sports auch. Du hast verschiedene Disziplinen. Und eine der Disziplinen, die man dann wahrscheinlich häufig kennt, du hast ein paar ja auch genannt, aber eine, die man kennt, ist FIFA. Das, was die meisten von uns kennen und schon mal gehört haben, ist halt, dass du im FIFA 1-gegen-1 spielst. Das genau. ist dann ne, das, was man eben auch in der Virtual Bundesliga ne, zu sehen bekommt. Jetzt gibt es aber im FIFA-Bereich gibt es eine Spielform, die nennt sich FIFA Pro Clubs. Und bei FIFA Pro Clubs schlüpfst du in die Rolle eines Avatars.
Ja.
Und dann spielst du dich selbst. So, und ne, wenn wir beide jetzt uns vorstellen, wir wären jetzt in einem Pro-Clubs-Team mit 9 anderen, dann wärst du vielleicht der Torwart, ich wäre der Stürmer, ja, und dann wäre der Till oder was auch immer, der wäre der linke Verteidiger. Und dann spiele ich genau diese Figur und diese Position.
Herr Till ist Stürmer, der macht alles nass davor. Der macht ja einen auf Matthäus, mal der Lodder. Der ist die 10, der macht alles nass. Krass! Also das heißt, also nur um das jetzt nochmal zu visualisieren für die Hörer, die vielleicht gerade denken so, okay, das bedeutet, das heißt, dieser Club, die genau dieses System jetzt übernommen haben von dir, die haben 11 Leute in ihrem Verein oder 22 oder wie viele Leute haben die?
Ja, genau. Also so ein Pro-Clubs-Team besteht aus mindestens 11, na, tendenziell eher dann eben 18 bis 22 Spielern. Ja.
Okay, das ist eine ganz normale Fußballmannschaft. Das ist wie eine Fußballmannschaft draußen auf dem Fußballfeld, wie ein ganz normaler Dorfclub, Bundesliga-Club, whatever-Club. Halt nur, dass die halt ihre Pets haben. Es sind genauso viele Leute und jede Woche muss eine Entscheidung getroffen werden, welche 11 Leute mit welcher Aufstellung schicke ich raus. Krass. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte immer so 1-gegen-1 oder 2-gegen-2. Das wusste ich aber.
Das ist die reale digitale Transformation des Fußballs, findet dort statt. Und das gibt es in anderen Sportarten auch. Na, also in der NHL gibt's solche Modi auch. Und man munkelt, dass es das vielleicht auch zukünftig in anderen virtuellen Sportarten gibt, dass du eben wirklich im Grunde auch dieselben Fähigkeiten benötigt werden, die du beim Fußball brauchst, weil da geht es ja dann auch um Kommunikation, um spiel mir den Ball zu, damit ich, weil ich besser stehe und ne, geh nicht auf den Alleingang, ne, lass uns gucken, dass jeder seine Fähigkeiten bestmöglich zum Einsatz bringt. Ich bin der stämmige Verteidiger, ne, du der flinke Ballverteiler und so weiter und so fort. Und genau,
geil.
Es ist super spannend und es ist super interessant und ja, die haben halt tatsächlich im Grunde dieselben Entscheidungssituationen, wie du das auch aus Bundesliga-Mannschaften halt auch kennst, rund um so einen Spieltag, aber eben natürlich auch sonst, ja, wollen wir Merchandising-Artikel produzieren, ja. Ja
und dir willst kein Stadion, genau, aber Merchandising, ne, also genau. Tasten, Trikots, whatever.
Es geht dann auch im nächsten Schritt darum, wenn jetzt Corona irgendwann wieder vorbei ist, wollen wir Offline-Turniere spielen? Wenn ja, wo? Ne? Wollen wir eigene veranstalten? Etc. pp. Also es gibt da noch viele, viele Dinge drumherum. Denn auch Auch das darf man nicht verkennen. Auch E-Sports wird häufig in Arenen gespielt. Ja, also die Köln Arena, also die Lanxess Arena hat es schon geschafft, auch mal 15.000 E-Sport-Fans in die Halle zu bekommen, während unten halt in der Mitte quasi die Bühne stand und die Jungs dann halt da und Mädels dann gezockt haben. Ja, und cool. Warum saßen die Fans? Weil letztlich muss man sich klar machen, Fußball ist nichts anderes. Wir gucken 22 Jungs zu, die mit dem Ball spielen. Ja, so, und ob die jetzt mit dem Ball direkt spielen oder ob die per Joystick mit dem Ball spielen, das ist an der Stelle unerheblich. Und da braucht es aber, glaube ich, auch so ein bisschen das richtige Mindset dafür, das zu verstehen und das auch zu akzeptieren. Wichtig einfach wieder im Sinne von Entscheidungsfindung ist halt an der Stelle, dass wir sagen, die Community, die drumherum ist, die weiß es doch mindestens genauso gut. Und die hat vielleicht auch, also die mittelt im Zweifel auch schlechte Tage, die du als Entscheider im Zweifel manchmal hast, mittelt die raus.
Ja? Ja, und die ist objektiver. Und im Endeffekt, also theoretisch, im Best Case, wollen die alle, dass du gewinnst.
Absolut.
Ja, das ist absolut. Ja, genau, und das, was dahinter steckt. Ne?
Na, wenn wir uns anschauen, und da brauchen wir jetzt nur, also kann man ja ein bisschen auf die prominenten Beispiele
in das ist ganz wichtig.
Patrick, ja, das ist ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber wenn man nach Schalke schaut, wir haben vier unterschiedliche passiert. Entscheidungstrainer.
Jetzt warst du gerade nämlich weg, mein Freund. Ich glaube nämlich, das ist bei dir, aber wir lassen das so. Das ist einfach Homeoffice Live. Herzlichen Dank an alle unsere Internetprovider. Jetzt war der Patrick gerade ausgegraut. Ich habe ein bisschen weiter gesprochen. Ich schneide das aber auch nicht weg. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, das ist leider weg gewesen. Ich habe jetzt nochmal zusammengefasst. Das heißt also, was wir haben, ist einmal den Offline-Normalbereich, den jeder kennt. Ja, TSV Freising, glaube ich.
Ne? Nee, nicht TC Freisenbruch.
TC Freisenbruch, ganz genau. Ich habe es nicht nur mit Namen, immer noch nicht. Danke. Nicht, dass ich mir mal aufschreiben hätte können, aber ist ja eh überflüssig, ja. Und weil das ja gerade, da kommen wir aber gleich nochmal zu, nicht so läuft, wie es eigentlich wünschenswert ist, und es gibt ja viele Chancen auch für die Vereine, seid ihr auf den E-Sports-Sektor umgeswitcht und
bis Nein, das auf ist nur eine zusätzliche Stärke, Ergänzung.
Genau, so oder zusätzliche Ergänzung. Okay, ja, und bietet dort im Endeffekt das Konzept auch an. Was muss ich denn jetzt eigentlich? Ich bin ja ziemlich heiß, ich glaube, ich will das auch mal machen. Was muss ich denn jetzt da investieren für so eine Saison? Die ist ja auch wahrscheinlich auch im E-Sports-Bereich 34 Spieltage lang.
Ja, also ne, die Strukturen im Ligabetrieb sind da ein bisschen anders. Ne? Also du spielst zum Beispiel nicht nur eine Liga, sondern spielst dann zwischen zwei und drei Ligen, hast dann verschiedene Turniere und so weiter und so fort. Also das ist vom Rhythmus ein bisschen anders, als du das vom Fußball her kennst. Grundsätzlich ist es halt so, dass du ganz grob mal gesagt, so zwischen 60 und 100 Euro pro Saison als Teammanager investierst. Das hängt einfach so ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab, auch wie der Verein die Mitgliedsgebühren dort für diese Manager-Lizenz, wenn du so willst, dann definiert. Aber dann bist du dabei, das ist ungefähr so das Level, was du auch früher bezahlt hast, wenn du dir ein neues Manager-Spiel gekauft hast, was ja jedes Jahr rausgekommen ist, sei es Anstoß oder eben die anderen Titel, die man so kennt. Genau, das ist so von dem Level her vergleichbar.
Also 60, 70 Euro in der Saison finde ich aber entspannt. Und das mache ich dann im Internet oder kriege ich eine App dazu? Wie ist da, läuft das?
Das läuft über einen Browser. Ja, also das ist tatsächlich im Moment browserbasiert, einfach weil man sich klar machen muss, dass Apps zwar immer cool sich anhören, aber letztlich auch sehr, sehr kompliziert sind und ganz, ganz viele Darstellungsprobleme halt haben auf unterschiedlichen Devices etc. pp. Aber letztlich ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, und wenn wir, du hast ja gesagt, das neunte Prinzip, es geht um dezentrale Entscheidungsfindung, das ist halt das, wo man, wenn man da nochmal den Blick ein bisschen hinlenkt, wo wir sagen, ja, ich weiß nicht, in der agilen Welt gibt es ja die Methode des konsultativen Einzelentscheids. Ja, und beim konsultativen Einzelentscheid ist es ja so, dass im Grunde jemand, der als Kompetenzträger eine Entscheidung zu treffen hat und auch die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen muss, dass der im Zweifel seine Entscheidung dadurch besser machen kann, dass er die Stakeholder, die irgendwie mit der Entscheidung in Berührung kommt, dass er die mit in den Prozess mit hineinholt, um sich die verschiedenen Perspektiven abzuholen. Denn wir wissen alle, ne, die Welt besteht immer oder die, ne, jeder hat einen anderen Blick auf die Welt, ja, kann man sich am Fußball auch immer gut klar machen, wenn die Bayern gegen Köln 3-0 ne, verlieren. Ja, dann ist das für den einen super, für den anderen ist es total bitter. Das ändert nichts am Fakt. Der Fakt bleibt bestehen, aber die Sicht auf die Dinge, die ist ganz unterschiedlich. Und so ist das in der Entscheidungssituation ja häufig auch. Ne, je nachdem, aus welcher Perspektive ich drauf gucke, komme ich zu einem anderen Ergebnis. Und im konsultativen Einzelentscheid geht es darum, diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenzutragen, damit der Entscheidungsträger eine bessere Entscheidung treffen kann. So, wenn man so will, ist das, was wir jetzt hier tun, eigentlich die Reinform davon, weil wir ne, sagen der Community, liebe Community, gib uns bitte deine Entscheidungsperspektive. Das kann natürlich ja. funktionieren, indem man ihnen vorher Informationen gibt und aus Informationen Wissen entsteht. Ja? Mhm. So, und dann ist der Gedanke, dass halt eben alle, die in der Community die Entscheidung mittreffen wollen, dass sie ihr Feedback dazu geben können. Und ja. natürlich muss am Ende der Kompetenzträger, der Trainer, diese Entscheidung immer noch exekutieren. Ja. Aber wenn er das Prinzip ernst nimmt, dann sollte er sich in aller Regel nicht gegen die Community entscheiden. Ja, sondern
das macht er wahrscheinlich kein zweites Mal.
So, also, sehr, sehr gute Begründung, warum er sich gegen die Perspektive der Stakeholder entscheidet.
Okay. Genial. Das bedeutet ja, wenn ich das mal so, also ich habe jetzt gleich, ich habe ja mal so einen Insolvenzverein für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, also Anwälte, Verwerter und Co. Mitgegründet, bin da im Gründungsvorstand dabei. Wenn ich mir mal die aktuelle Finanzsituation dieser ganzen Vereine und damit meine ich bis hin in die Bundesliga, ich sage nur Schalke 04, ja, oder andere Vereine, nicht nur die kleinen Dorfvereine, dann haben die alle definitiv so langsam mal ein Liquiditätsproblem, weil die Einnahmen durch Spieltage eben nicht mehr reinkommen. Das heißt aber, wenn ich sage, dann lass doch die, gespielt wird ja trotzdem, so wie ich das mitbekommen habe, dann lass doch übernimmt doch dieses Prinzip, ihr bekommt 80% des jährlichen Betrages von 60, 70 Euro pro Person. Damit kann ich mir ja in diesen Zeiten ganz schnell Liquidität aufbauen und gegebenenfalls sogar eine drohende Insolvenz abwenden, oder?
Absolut. Der Punkt ist total valide. Es bleibt halt der, den wir zwischendrin hatten, nämlich der des Machtverlustes. So, und genau. Das ist genau die Frage, die du dir auch als Unternehmen, also Fußballvereine sind ja Unternehmen, wenn du so willst, die du dir stellen musst, weil ne, wir sind uns auch einig, das ist eine Kulturveränderung, die du dort herbeiführst. Ja? Wir reden im Unternehmenskontext immer von Customer Centricity, ja, den Kunden in den Fokus stellen und so weiter und so fort. Oh, ja. Wenn du das jetzt hier auf die Situation überträgst, dann sagst du halt, du stellst den Fan in den Mittelpunkt. Ja? Der Fan ist der Reason Why. Für wen spielen wir? Wir spielen natürlich auch, weil es irgendwie Spaß macht, aber letztlich na, wird Fußball insbesondere für Fans gespielt, weil wenn die Fans nicht ins Stadion kommen, wenn die Fans nicht zugucken, dann ist das Ganze kein Business mehr. Ja? Ja. So, wenn du jetzt vorstellst, dass du den Fan wirklich ins Zentrum deiner Überlegungen stellst, ja, dann und ihn dann eben auch mit der Entscheidungsgewalt ausstattest, dass er eben in Entscheidungen mit regieren kann und so weiter und so fort, dann musst du halt auch großes Vertrauen darin haben, dass die Fans gute Entscheidungen treffen. Jetzt gibt es im Fußball natürlich die unsägliche Ultradiskussion. Ja, so, und da gibt es ganz viel Vertrauen, was in den letzten Jahren zerstört wurde auf beiden Seiten. Und deswegen sind die Fanlager und auch die Vereinsführung leider an vielen Stellen ne, eher auseinander dividiert als nahe beieinander. Und da kann natürlich so ein Konzept, wie wir es haben, erstmal so als, naja, vielleicht sogar feindliche Übernahme, was auch immer, gesehen werden. Und deswegen tun sich auch Entscheidungsträger gerade im Profifußball sehr, sehr schwer damit. Zweiter Punkt, okay. So ein System funktioniert natürlich nur mit maximaler Transparenz. Und auch das ist halt auch die Frage, ist das gewollt, ist das nicht gewollt? Und da erleben wir ganz unterschiedliche Punkte in den Diskussionen, ne, die wir jetzt zuletzt geführt haben.
Ja, Wahnsinn. Wie hat sich denn eigentlich bei dem TSV Freisenburg, wie hat sich denn das dort eigentlich entwickelt? Also ich meine, die sind ja auch irgendwann dazugekommen, das war jetzt vor deiner Zeit. Aber wie entwickelt sich das da? Also wollen die das wieder abschaffen oder sind die zufrieden damit? Wie Wie nehmen die das auf?
Genau, also das System läuft jetzt seit mehreren Jahren und natürlich hast du Schwankungen da drin in der Zahl der aktiven Manager, aber sind im Moment knapp 550 Manager, die an dem System halt grundsätzlich teilnehmen.
Das ist natürlich nicht wenig. Das sind ja schon so, keine Ahnung, so vielleicht 20.000 Euro im Jahr, die dann dazu da reingespült werden. Das ist für so einen kleinen Verein sicherlich nicht schlecht. Du hattest mir auch mal gesagt, dass dadurch halt auch Aufstiege ermöglicht worden sind.
In der ersten Saison. Also, ne, das ist natürlich spannend, ne, wenn du so ein System einführst, geht natürlich auch ein Ruck durch so einen Verein. Das darf man, nicht außer Acht lassen. Ne? Da haben dann auf einmal alle eine ganz andere Euphorie nochmal. Dann kommen halt auf einmal Sponsoren um die Ecke, die sagen, ihr macht da was ganz Neues, das ist ja mal ganz cool, lass uns das mal mitbegleiten, lass uns das unterstützen. Dann kommen im Zweifel auch Spieler, die sagen, ach, hier kommt regelmäßig Presse und so weiter und so fort. Das heißt, das erhöht auch meine Sichtbarkeit. Es sind in Freisenburg zum Beispiel am Anfang sind fast 600 Presseartikel erschienen. Ja?
Wow.
Das heißt, du hattest auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung und Sichtbarkeit, ja. Es gab Berichte, ne, jetzt im ZDF, ne, wo dann Spieler eben zu Interviews gebeten wurden, etc. pp. Also da ist eine ganze Menge, was auch drumherum passiert, und das ist das, was ich auch meine mit Kulturveränderung. Wenn du das wirklich als Verein ernst nimmst, dann passiert da eine ganze Menge an Bewegung. Nicht jeder Verein will Bewegung haben. Ja, manche wollen auch einfach ganz bewusst Ruhe im Club haben. So, und deswegen muss man sich das immer anschauen, ne, wie das zu einem passt. Ja, nehmen wir wieder das Beispiel aus dem E-Sport-Bereich jetzt gerade. Für die Elite-Bomber ist es eine riesengroße Chance. Ja, die sagen halt, wir sind im Moment ein Amateursportverein. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, bei etwas dabei zu sein, wo wir die Ersten sind. Ja, so und sagen, okay, ne, nicht jeder Fan im E-Sport versteht jetzt sofort, was da jetzt passiert, aber wenn die Geschichte weitererzählt wird, wenn das weiter vorangetrieben wird, dann sind die Elite-Bomber sind die Ersten, die das in Deutschland gemacht haben. Ja, die Ersten, die an so einem Modell im E-Sport unterwegs sind.
Dann werden wir in Zukunft noch weitaus mehr von deiner Firma sowie auch von den Elite-Bombern hören, würde ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, wo sich das hinbewegt. Gerade im E-Sport sind ja jüngere Leute, die sich über solche Konzepte auch freuen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn das Ganze auch in der Bundesliga irgendwann mal Einzug hält. Aber da gibt's doch dann auch so Sachen wie Ronaldo lässt sich 80-90% der Einsätze garantieren oder sonstiges. Ist das denn dann auch abbildbar? Oder was wären übrigens die Probleme, wenn wir jetzt sagen würden, unsere beiden Vereine, damit die auch mal wieder oder endlich Meister werden, würden diese Dinge implementieren? Was wären denn da die Hürden überhaupt?
Ja gut, ne, das fängt tatsächlich schon beim Thema Transfer Politik halt entsprechend an. Ja. Also es gibt, glaube ich, viele Klauseln, die sich der normale Fußballfan nicht vorstellen kann, die in solchen Verträgen mitverarbeitet werden. Mhm. Von daher ist das Thema Transparenz so eine Sache und auch so eine Fragestellung, ne, mit der man sich auseinandersetzen muss und auf die es auch Antworten dann braucht. Ja. Inwieweit kann man oder welche Entscheidungen sollen wirklich dort diskutiert werden, ne? Oder auch wenn jetzt zum Beispiel deutlich wird, okay, da gibt es eine Vertragslücke bei irgendwem, ne, und jetzt bin ich gerade in geheimen Verhandlungen und auf einmal wird das halt öffentlich und so weiter und so fort. Also das ist schwierig. Aber, und das ist das Wichtige, in so einem Konzept herrscht ja keine Anarchie, sondern als Verein habe ich immer noch die Chance auch zu steuern, in welchen Bereichen ich meine Manager mitreden lasse und in welchen Bereichen ich das im Zweifel auch vielleicht nicht mache. Ja, also nehmen wir mal das klassische Beispiel. Für mich als Fan kann es auch schon ein echter Mehrwert sein, dass ich sage, ich kann mitentscheiden, und das ist halt der Punkt, ich bin Entscheider, wenn es darum geht, wie die Stadioninfrastruktur gestaltet ist. Ja? Kriege ich auf dem Weg von der U-Bahn bis zu meinem Platz im Stadion, ne, sind da 1, 2 oder 5 Toilettenhäuschen oder sind da Würstchenbuden oder sind da Merchandising-Stände oder was auch immer. Ja? Gibt es WLAN im Stadion, ja oder nein? Also ich kann da ganz viele Situationen, die mein Erlebnis als Fan rund um den Fußball, ne, die da sind, kann ich mitentscheiden, ja, und kann dort Manager sein. Beim Fußballmanager war es ja auch so. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber die sportlichen Entscheidungen hast du im Zweifel auch deinem Trainer oder Co-Trainer überlassen. Ne? Da gab es ja immer so Automatismen, ne, Job ergeben an. Ja, und es war doch viel wichtiger, so den Gesamtrahmen zu spannen und auch eben zu gucken, dass ich für den Infrastrukturausbau zuständig war oder welche Fanartikel oder wo wir ein Jugendzentrum aufmachen, ob wir überhaupt eins haben, ein Leistungszentrum und so weiter und so fort.
Das fand ich halt auch immer spannend. Oder Ansätzen von Freundschaftsspielen. Und da könnte man das ja zum Beispiel testen, dass man sagt, ne, Leverkusen und Oeln, ich habe irgendwie so ein K-Problem, sorry dafür, ist auch gar nicht böse gemeint, die fangen jetzt mal an, Würstchenpreise irgendwie darüber zu machen und irgendwie so ein paar Merchandising-Dinger. Ich fand übrigens damals total cool, als halt genau diese Infrastruktur weiter ausgebaut wurde in, ich glaube, Bundesliga-Manager war es, wo man, also da habe ich viel mehr Zeit darauf verwendet, als auf so einer doofen Aufstellung oder Kauf von Spielern. Das war mir nicht völlig egal, aber es war jetzt nicht so geil, wie zu sehen, wie das Stadion ausgebaut wurde. Gut, ob das Sinn macht in Leverkusen, ist immer die andere Frage. Ja. Aber es gibt da sicherlich, ja, aber das ist doch viel cooler. Und ich weiß noch, als wir damals, war damals auch im Fanblog, und dann hieß es damals irgendwann so, ja, auch in bestimmten Fanblock-Bereichen ist jetzt Sitzen Vorrang. Ne? Das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, Freunde, dann gehe ich mal raus aus der Fankurve hier. Also wir müssen ja überall Sitzplätze haben, ihr könnt ja euch gerne setzen. Ich diskriminiere da keinen, aber wenn mir gesagt wird, noch in bestimmten Bereichen darf auch gestanden werden, Freunde, dann hören wir echt auf, dann tschüss. Ja, und solche Sachen hätte ich gerne mitentschieden. Ja, und das hätte ich total geil gefunden. Und ich sag mal, da können doch sogar Bundesliga-Vereine jetzt, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, lieber Patrick, aber sagen, okay, ihr dürft die Aufstellung von zwei Freundschaftsspielen oder von einem Freundschaftsspiel bestimmen. Ihr dürft vielleicht sogar ein Bundesligaspiel bestimmen. Keine Ahnung wann, das muss man sich dann mal angucken, aber eins dürft ihr bestimmen und ansonsten dürft ihr die Infrastruktur mitbestimmen. Also keine Ahnung, welche Dinge, 1, 2, 3, man kann ja klein anfangen und dann nimmt man halt keine 60€, 70€ pro Jahr, sondern, keine Ahnung, vielleicht dafür auch nur 30€. Aber man hat ja dadurch, dass auf einmal bestimmt 10.000 Leute das machen wollen, dementsprechend ja auch mehr Revenue. Ja, aber so könnte man da zum Beispiel anfangen. Ne? Und dann lässt man halt diese Sachen mit dem Transfer raus, weil umzusetzen ist das ja. Auch die Einsetzungsgarantien, das ist ja, ich glaube, in der heutigen Welt ist das ja überhaupt kein Problem. Ja,
absolut. Also da hast du verschiedene Ansätze, die du fahren kannst. Ja, es gibt so Dinge wie, ne, jeder Verein nimmt ja zum Spieltag, ne, auch einen größeren Kader mit als, ne, die 11, die dann eben, ne, spielen dürfen. Da kann man sich natürlich auch überlegen, dass man einen Community-Platz in der Woche hat, ne, wo jemand noch irgendwie mit reingewählt werden kann. Ja. Also an der Stelle ist halt das Thema Kreativität. Dem sind halt keine Grenzen gesetzt. Das, was man immer aufpassen muss, und ne, ich glaube, das ist auch so, ne, das, was zum Teil Fußball-Bundesligisten, mit denen wir auch schon gesprochen haben, uns zurückgespiegelt haben, ist, man muss halt aufpassen, dass der Mehrwert dann noch groß genug ist und dass halt Fans an der Stelle dann nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie hier verschaukelt werden. Und genau das ist der schmale Grat, auf dem du dich dann halt auch bewegst, wo du eben, den du auch finden musst und den du dann aber eben durch kluges Projektmanagement auch austarieren muss. Was ich vielleicht ganz spannend finde, weil einfach auch dadurch nochmal klar wird, wie unterschiedlich weit auch bestimmte Organisationsstrukturen in so einem Thema sind.
Mein lieber Patrick, jetzt bist du gerade weg, aber ist nicht schlimm. Also, Rudi Völler, klare Ansage an dich. Wenn du Meister werden willst, rufen Patrick Bauer an, implementier das System und lasst uns endlich die erste Meisterschaft feiern. Ja, lieber Patrick, jetzt bist du wieder da. Ich habe gerade mal einen Hilferuf, eine Ansage an Rudi Völler geschickt. Ja, wer der Meister werden will, ruft er dich an und dann geht's los. Von dem her, das, was du gerade gesagt hast, wo du gerade angesetzt hast, das war irgendwie weg. Aber ist nicht schlimm, ich bin drüber weggegangen und jetzt kannst du wieder anfangen.
Ja, einfach nur einen kleinen oder ein kleines Schmankerl noch mit auf den Weg geben. Denn,
oh ja, sehr gerne.
Was ist die am wenigsten vermeintlich agilste Organisationsstruktur der Welt, die man sich vorstellen kann, wenn wir mal weg von den Vereinen und ne, weg von Unternehmen gehen?
Die Familie, der Vater sagt, wo es lang geht, die Mutter steht vorm Herd, nicht hinterm Herd. Haben wir den Zweiten Weltkrieg und Non-Diversity und alles Mögliche am
Arsch. Na gut, dann habe ich dich auf die falsche Fährte gelockt. Nee, die Kirche. Die Kirche. Die Kirche ist auf uns zugekommen und hat uns tatsächlich die Frage gestellt, ob sich das Konzept, was wir haben, auf deren Entscheidungsstrukturen übertragen ließe.
Aber das waren die Evangelien, das war sicherlich das nicht
der Papst. Das waren die Evangelien, in der Tat. Ja, und, das ist insofern ganz spannend, weil, um da auch den Vergleich zum Fußball zu ziehen, der Fußball hat, glaube ich, an der Stelle vielleicht noch nicht die Notwendigkeit von der Einbeziehung seiner Mitglieder stärker in diese Partizipationsaspekte für sich noch nicht so erkannt. Die Kirche hat das für sich erkannt, weil die haben festgestellt, dass wenn sie nichts verändern, sie 2060 nur noch die Hälfte der Mitglieder haben. Und die sind eben an dem Punkt, dass sie gerade darüber nachdenken, wie sie partizipativ Menschen stärker an ihre Institutionen wieder binden. Und da kommen eben solche Konzepte wie unseres sind wir angefragt worden, ob wir das übertragen können. Und so hatte ich tatsächlich neulich die Gelegenheit, auf einem Pfarrkonvent 30 Pfarrerinnen und Pfarrern unser Modell zu erklären. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Aber ich will nur sagen, das Thema, dass Partizipation in Entscheidungsprozessen oder auch insgesamt an der Entwicklung einer Organisation eben selbst bei Strukturen wie der Kirche erkannt worden sind und dementsprechend auch danach Lösungen gesucht wird.
Cool. Das ist, das könnte man da in der Politik, kommen lassen wir das. Aber in der Schweiz, dadurch, dass ja alles auch entschieden wird, haben sie ja schon so eine Vorstufe davon auf jeden Fall schon implementiert bei den Schweizern, ne? Dass die halt zu allem Ja und Abend sagen müssen, die Schweizerinnen und Schweizer, ne?
Naja, wenn wir an dieses Jahr denken und darauf schauen, dass wir dieses Jahr Bundestagswahl haben und wir wissen, dass die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen ist, dann ist natürlich auch da die Frage, wie lässt sich halt tatsächlich der Wähler wieder dazu bringen, dass er wirklich Lust hat, ne, mitzumachen und dass er wirklich auch das Gefühl hat, dass er wirklich was verändern und bewegen kann. So, von daher, ne, ist der Blick in Richtung Politik gar nicht verkehrt, aber ich will das fast jetzt nicht zu weit aufmachen. Aber grundsätzlich zeigt sich immer da, wo demokratische Entscheidung oder wo im Grunde Demokratie existiert und Entscheidungen aber aufgrund von Machbarkeit in der Vergangenheit auf Entscheidungsträger delegiert wurde, kann man durch agile Prozesse und eben auch durch die technischen Errungenschaften, die durch digitale Portale etc. pp. Da sind, kann man eben auch die Entscheidung möglicherweise wieder zurück auf den Souverän delegieren, der eigentlich satzungsgemäß Entscheidungsträger ist.
Ja, dafür müsste man natürlich dann auch von seinem hohen Ross runterkommen, egal wo es jetzt ist, und sich das Bewusstsein, dass man ja aus dieser Masse selbst irgendwann mal herausgekommen ist, weil man eine gute Idee hat oder gute Ideen. Und das ist das. Übrigens, kurz nochmal zurück zu deinem, warum die evangelische Kirche auf dich zugekommen ist. Ganz einfach, Kotter sagt ja auch in seinen Regeln zur Transformation oder in Regeln zum Change Management, Nummer 1, Burning Platform. Ja, wenn der Boden dir unter den Füßen wegbrennt, ja, und das sind für die, eine schöne Wortfindung, da brennt die Hölle so langsam bei den Kirchen, ja, also die kommt immer näher, wird ein bisschen heiß an den Füßen, dann wird man auch was machen. Es ist wie mit den Leuten, die beim Arzt sind, wo gesagt wird, du musst jetzt 50 Kilo abnehmen, ansonsten hast du noch 2 Monate zu leben, mein Freund, dann ist Ende. Dann fangen die auch an, was zu tun. Ich finde es schade, dass wir immer so lange brauchen, bis wir uns verändern. Aber vielleicht im Fußball wird das demnächst auch was. Also Rudi, ja?
Wenn Veränderung entsteht immer da, wo Schmerz oder Lust ist. Und
ja, genau.
Dementsprechend Muss entweder die Lust groß genug sein oder eben der Schmerz wirklich so stark sein. Und das ist eben im Kirchenbeispiel so, ne, wenn man weiß, dass die Hälfte der Mitglieder verloren geht, gehen auch eben die Hälfte der Einnahmen über Kirchensteuer verloren, mindestens. Ja. Und dementsprechend, klar, muss man sich um Zukunft kümmern.
Genau, und da ist es ja auch irgendwann exponentiell, geht es natürlich nach unten, nicht nach oben wie bei Corona, sondern halt nach unten. Und deswegen, lieber Rudi Völler, wenn du endlich deutscher Meister werden willst, ja, dann rufst du Patrick Bauer an und unterhältst dich mal mit ihm. Und ich glaube, weiß nicht, wer ist beim ersten FC Oeln verantwortlich da? Wer ist da der Teammanager?
Du kannst gucken, also ne, für den Finanzbereich der Alex Werle und ne, für den sportlichen Bereich der Horst Held. Beide dürfen mich natürlich gerne anrufen.
Alex, Horst, wenn ihr endlich mal wieder Meister werden wollt, vor TSV Bayern 04 Leverkusen, dann ruft den Patrick Bauer an, unterhaltet euch mit dem und guckt doch mal, was dabei rumkommen kann. Vielleicht ist das hier ja auch, vielleicht hört es hier irgendjemand und sagt, hört euch das mal an, das hört sich interessant an, lasst mal eine Runde klüngeln gehen mit dem Patrick. Ne? So eine schönes Mettbrötchen mit Kölsch dazu, ja, schönen Käsekuchen und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Patrick, was ein geiles Interview. Ich bin richtig heiß. Also ich glaube, ich werde da auch mal bei dem E-Sports-Team mich anmelden. Das finde ich echt cool, sowas. Was hast du jetzt noch, wo du sagst, das brennt mir auf der Seele, das muss ich noch loswerden und das will ich jetzt nutzen? Dann hast du jetzt die Chance dazu, dieses loszuwerden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das geht so an alle Führungskräfte da draußen raus. Klar seid ihr qua Funktion Führungskräfte, aber insgesamt traut euch, eure Macht zu teilen und dafür zu sorgen, dass ihr eben euch unterschiedliche Perspektiven in eure Entscheidungsprozesse reinholt. Egal, ob ihr eben konsultativ entscheidet oder eben, ob ihr die Community entscheiden lasst und trotzdem eben dafür sorgt, das zu coachen, zu moderieren und zu managen. Ja? Denn ich glaube tatsächlich, dass am Ende Schwarmintelligenz, auch wenn die Praxis uns manchmal anderes zeigt, aber das im Endeffekt, wenn man es richtig macht, wenn man Wissen teilt, Informationen teilt, dass am Ende Schwarmintelligenz tatsächlich dazu führt, dass wir bessere Entscheidungen treffen.
Am Ende des Tages nennt man das auch Leadership. Und zwar richtiges. Ganz, ganz lieben Dank, Patrick, dass du dabei warst. Ich glaube, das ist auch das längste Interview, was ich geführt habe. Es ist auch echt geil, dein Thema. Nicht, dass das Thema der anderen nicht so geil war, aber das ist echt so. Ich sehe Chancen, dass wir vielleicht nochmal Meister werden können. Wir müssen halt nur die App implementieren und ein paar Prozesse ändern in Leverkusen. Ach, was soll das, ne? Mal schauen. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du die Zeit geopfert hast, hier dabei zu sein. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Agilisten-Lieblingsspielzeug Lego. Hast ja wahrscheinlich noch so 1500 Steine, die da noch übrig sind. Ja, in dem Sinne, mach's gut, herzlichen Dank und ich sag mal tschüss, ciao und auf Wiederschauen.
Matthias, herzlichen Dank.
Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.